Ich glaube, ich war, doch muss 14, Ende 13 gewesen sein. Und war einfach wirklich kitschig. Ich habe mich in den Freund meiner damaligen besten Freundin verliebt, als wir ziemlich häufig dann unterwegs waren zu dritt. Und da hatte ich, glaube ich, das allererste Mal dieses Gefühl, ach, da ist ja was. Wo ich immer vorerst wirklich dachte, das sollte ich für Frauen oder das andere Geschlecht haben. Aber habe dann ziemlich schnell nach einem Jahr hin und her überlegen, was diese Gefühle überhaupt bedeutet haben, für mich feststellen müssen, okay, ich stehe auf das gleiche Geschlecht, also auch auf den Mann, so wie meine anderen beiden Schwestern. Und es war eigentlich eine ziemlich verunsichernde Zeit, fand ich persönlich gesehen. Man war sehr irritiert am Anfang und man hat lange gebraucht, um sich mit diesem Gefühl wirklich identifizieren zu können, weil sämtliche Leute um einen herum immer wieder was anderes gesagt haben, du wirst irgendwann mal eine Frau haben und Kinder. Und es hat halt wirklich ein Jahr gebraucht, bis ich erkannt habe, okay, das ist aber nicht das, was ich wirklich möchte, sondern worin ich mich einfach nicht sehe. Und genau, so war das eigentlich. Das erste Kribbeln war halt bei einem Mann, bei einem jüngeren Mann, den ich halt eben im Schwimmbad kennengelernt habe, wo sich dann festgestellt hat, ah ja, ist der Freund meiner besten Freundin. Genau so.
Wenn ich so zurückdenke, wenn ich jetzt so an meine Kindheit zurückdenke, dann würde ich immer sagen, ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich anders war als die anderen, konnte das aber irgendwie gar nicht so benennen, hatte einen wahnsinnig guten Kontakt zu Mädchen oder wenn irgendwie so Fotos sind von Schulfesten oder so, dann seltener mit Jungs zusammen und ich war immer so ein bisschen auf der Suche nach, ja, ich wollte, dass der Junge neben mir in der Klasse sitzt oder der und das hat immer nie geklappt. Also ich weiß, dass immer so meine Wünsche, der solle doch neben mir sitzen, dass das, ja, wenn ich so zurückdenke, nie eigentlich in Erfüllung ging und das in der Schulzeit, so auf dem Gymnasium, dann kam auch mal von anderen so eine Bemerkung oder dann hörte ich auch sowas, der Frank ist bestimmt schwul. Habe mich da aber eigentlich gegen gewehrt, also war irritiert, weil das irgendwie auch gar nicht so, ja, ich habe mich eigentlich nicht so gefühlt, habe aber irgendwie immer, man war so ein bisschen der Außenseiter. Man gehörte nicht so richtig dazu. Und das hat eigentlich, denke ich, so lange angehalten, bis man dann wirklich ja, die erste Beziehung eingegangen ist mit einem Mann.
Ich habe mich schon immer so ein bisschen als nicht so wie die anderen Jungs gefühlt. Ich habe mich mit denen auch nicht vielleicht unbedingt so gut mich verstanden. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich keine Jungs als Freunde hatte, aber so wie, glaube ich, schon Frank sagte, dass ich eher Freundinnen hatte. Und ganz lustig, wenn ich mich zurück an die Kita erinnere, da haben wir so ein Spiel gespielt. Wir haben es Haus genannt. Die Aufgaben waren sehr, sehr einfach. Man hat nur eine Familie gespielt. Und ich wollte immer die Mutter sein. Wieso auch immer, aber so ist das halt. Vom eigenen Gefühl habe ich das, glaube ich, immer ziemlich gut selbst akzeptiert. Das Problem war natürlich irgendwie mit anderen, dass irgendwie genuschelt wurde, ja, der so und so oder so und so. Es wurde nicht unbedingt immer in mein Gesicht gesagt, aber ja, ich muss ja auch noch dazu sagen, ich bin kein Deutscher, ich komme aus dem Ausland. Ich bin in Lettland geboren. In Riga studiert und dann nach Deutschland gezogen. Und dort im Osten ist es ja auch noch mal ein bisschen anders, wird damit umgegangen. Aber eine Kleinstadt, glaube ich, ist eine Kleinstadt überall, Deutschland, Russland, Lettland, überall. Und es ist einfach so, dass das, was halt so mehr raussticht, ist das, was man nicht unbedingt akzeptieren will oder das, was man auf das, was man immer so mit dem Finger zeigt. Und Ja, eigentlich hatte ich immer gute Erfahrungen, wenn mich Leute immer kennengelernt haben, also persönlichen Kontakt mit mir hatten, zum Beispiel Klassenkameraden oder Schulkameraden, dann waren die immer sehr freundlich zu mir, auch diejenigen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt hier meine größten Freunde waren, aber irgendwie habe ich mich dann reingefunden, habe ich sehr früh gelernt oder lernen müssen, dass ich immer Kompromisse eingehen muss oder sehr diplomatisch sein soll, weil das kommt gut an und immer freundlich und vorkommend ist immer gerne gesehen. Und dann kann man sich ziemlich schnell und einfach freundschaftliche Beziehungen aufbauen. Das hat mir im Grunde genommen im ganzen Leben weiter, im späteren Leben auch sehr, sehr viel weitergeholfen. Eine sehr interessante Geschichte ist, dass, wie ich auch noch Deutsch gelernt habe, aus was für einem Grund, weiß ich nicht, konnten wir deutsches Fernsehen gucken bei uns zu Hause. Wir hatten eine ganz, ganz alte Antenne, die man sogar so selber drehen konnte. Und irgendwie konnten wir deutsche Fernsehsender schauen. Und nach der Schule sind wir dann nach Hause gekommen mit meinem Bruder und es war so 2 Uhr nachmittags oder so ungefähr und im lettischen Fernsehen lief da, keine Ahnung, Telenovela, was weiß ich da, irgendwas, was nicht unbedingt für einen Zweitklässler oder Erdklässler jetzt interessant ist, aber bei diesen deutschen Sendern sind immer Cartoons gelaufen, also Zeichentrickfilme. Und die waren nur auf Deutsch und in den ganzen ersten Jahr oder so haben wir nur einfach dumm zugeschaut und nichts davon verstanden, aber irgendwann eventuell dann schon. Und wir haben weiterhin das deutsche Fernsehen geschaut und dann auch irgendwann auch so irgendwelche Talkshows und so weiter, wo dann auch manchmal schwul oder lesbisch sein thematisiert wurde. Und das war so, sozusagen eigentlich meine allererste Berührung mit diesem Thema grundsätzlich, weil irgendwie in der Schule wurde das nie irgendwie thematisiert oder in der Familie auch gar nicht. Und da wurde das immer so, naja, positiv dargestellt. Also die Leute, die da irgendwie in diesen Talkshows dann immer ankamen und sich geoutet haben oder so, die haben es, also die wurden immer sehr unterstützt und denen wurde immer gesagt, das ist alles in Ordnung, das ist normal und das, du sollst dich nicht davor schämen und so weiter. Und ich habe das, glaube ich, sehr tief verinnerlicht, obwohl die ganze Umgebung um mich herum, also Lettland generell ist relativ homophob, muss man immer noch sagen, hat mich dazu gebracht, dass ich das so tief verinnerlicht habe, dass ich irgendwie nie einen Konflikt mit mir selbst hatte. Das ist dann immer so gewesen, dass ich bin in Ordnung mit mir selbst, aber muss das irgendwie dann schaffen, dann mit den anderen irgendwie so einen diplomatischen Weg zu finden, dass wir auch irgendwie gut miteinander zurechtkommen. Und eigentlich hat das meistens gut geklappt. Also ich hatte nur recht selten irgendwelche Auseinandersetzungen, wo ich dann wirklich irgendwie beschimpft worden bin oder irgendwie geschubst oder so. Die Geschehnisse, die geschahen, waren sehr unangenehm und schmerzhaft und liegen sehr tief noch in meinem Unterbewusstsein als so Ängste oder halt so, wenn irgendwie so ein lautes Geräusch ist oder jemand irgendwie so sehr schnell an mich anrennt oder so, dann werde ich immer sehr scheu oder, naja, nicht scheu, aber ne, so Zucker immer. Aber sonst, ja, also ich glaube wirklich, weil ich das sehr, sehr, sehr früh verinnerlicht habe, konnte ich das im späteren Leben dann viel besser vertragen, das, was mir sozusagen angetan wurde, ungerecht meist wegen meiner Sexualität. Deswegen, ja.
Ich weiß noch ganz genau, ich hatte richtig große Panik, mich von meiner Mutter zu outen. Die Panik war eigentlich unbegründet, aber für mich selber war das naja, man hatte halt eben Angst. Man hat Angst, dass man verstoßen wird quasi von den Leuten, die einem am nächsten sind. Und ich habe das dann recht mit einer kleinen Hinterlist bei meiner Mutter gemacht. Ich habe sie in die Schule geordert. Habe mit meiner Lehrerin vorher drüber gesprochen, die gesagt hat, okay, kein Ding, ich mache das mit dir zusammen, wenn du dich nicht traust. Und dann kam meine Mutter für ein Gespräch in die Schule, weil sie wusste zwar nicht, worum es ging, aber meine Lehrerin hat gesagt, es ist ganz dringend und ernst. Meine Mutter mit großer Panik in die Schule aufgekommen. und hatte mich schon vorher gefragt, Amon, was ist denn eigentlich los? Was ist denn passiert, dass wir jetzt hier sitzen und was hast du gemacht? Oder ist irgendwas, hat man dir was angetan? Und dann saßen wir da zu dritt in dem Klassenraum und meine Lehrerin hat dann gesagt, ja, wir sind hier eigentlich heute nur, weil der Amon ihnen was mitteilen wollte und sich das alleine nicht getraut hat. Und daraufhin habe ich dann meiner Mutter in diesem Klassenzimmer von meiner Lehrerin gesagt, ja, dass ich schwul bin. Und ich glaube, ich bin meiner damaligen Klassenlehrerin sehr dankbar, dass sie das mit mir zusammen gemacht hat, weil das für mich persönlich eine sehr große Stütze war, was das angeht. Und an für sich hätte ich mir keinen Kopf machen müssen. Ich komme aus einem Haushalt, wo sowas total legitim ist, wo das keine kontroversen Ansätze oder so hat. Also ein rein feministischer Haufen, wenn ich es mal so sagen darf, die überhaupt keine Berührungsängste damit hatten. Und quasi am Ende war das Coming-out dann doch eher wie so ein Pflaster, was man ganz schnell abgezogen hat. Und darunter war aber nichts und es tat auch nichts weh.
Wenn ich zurückdenke, so an meine Familie, muss ich dazu sagen, mein Vater, Bundeswehr, Berufssoldat. Eigentlich hatte man immer so ein bisschen die Bundeswehr zu Hause, fand ich damals. Es ging eigentlich auch sehr streng zu. Und ich hatte jetzt irgendwie keine Unterstützung von Lehrern oder anderen. Also es war dann wirklich so, dass als mir ganz klar war, das ist das Richtige, der Mann ist es und nicht die Frau, und dass ich schwul bin, da habe ich das dann einfach kundgetan und habe ihm gesagt, dass ich jetzt meinen Freund mit nach Hause bringe. Und das war schon nicht einfach, muss ich sagen, für die Familienmitglieder, was mir aber völlig egal war. Also ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil ich einfach fand, so, das ist jetzt so. Und dann habe ich das in die Welt hinaus posaunt und habe mich gut damit gefühlt. Und es war richtig für mich. Und habe aber jetzt auch nicht drüber nachgedacht, wie verpacke ich das jetzt. Aber ich hatte auch niemanden, der mir jetzt geraten hat. Ich finde, da gibt es auch kein Lehrbuch, sondern ich habe es verkündet. Und alle anderen, habe ich gedacht, müssen ja jetzt mit klarkommen. Und wer nicht damit klarkommt, kommt da eben nicht mit klar. Und das war mir dann eben auch egal.
Meine Mutter hat das irgendwann rausgefunden und sie, für sie war das natürlich sehr tragisch, weil sie hatte natürlich nicht diesen Background-Story oder diesen Grundwissen, dass halt Schwulsein oder die Sexualität dass es einfach normal ist und dass es jetzt nichts Schlimmes ist. Sie hatte das einfach nicht und sie hatte einfach diese sowjetische Aufbringung, dass man weiß, Schwule sind pervers, die vergewaltigen Kinder und was weiß ich, also ganze diese furchtbaren, skurrilen Sachen, die man immer jemandem erzählt hat. Also es war ja auf im Strafrecht noch drin, sehr, sehr lange. Also sie hat dann einfach sehr, das, ich glaube, auch ein bisschen persönlich genommen, weil sie dachte, sie hat in irgendeinem Moment versagt, hat sie mir, glaube ich, auch sogar so gesagt, dass sie hat sich selbst beschuldigt, dass sie in irgendeinem Moment wie als Mutter versagt hätte. Habe ich versucht natürlich ihr das zu erklären, dass das nicht der Fall ist und das hat nichts damit zu tun. Aber ja, natürlich zuerst wollte sie das verdrängen, dass es halt nicht, dass es nur eine Phase ist und ich wachse daraus sozusagen, aber bin nicht rausgewachsen.
Naja, ich würde behaupten, zu Hause war das überhaupt kein Problem. Aber da, wo ich herkomme, recht eher eine Provinzstadt, die sehr konservativ ist mit den Ansichten, da hat man das schon gemerkt, dass es in der Öffentlichkeit ein viel größeres Problem dargestellt hat. Also auch in der Schule und sei es jetzt auf den Hinweg zur Schule oder auf dem Heimweg zur Schule, hatte ich dauerhaft Schwierigkeiten, würde ich behaupten, bis zu meinem Abschluss. Ich weiß noch, dass ich jeden Morgen, den ich im Bus eingestiegen bin, wo ich dann an meiner Endhaltestation zur Schule hin aussteigen wollte, dass gewisse Jungs oder gewisse Gruppierungen jedes Mal mir quasi den Weg versperrt haben, mir Beine in die Füße gestellt haben oder geschubst haben oder so, dass ich halt einfach nicht rausgehen konnte und ein paar Stationen weiterfahren musste, was ich dann irgendwann im Regelverlauf tatsächlich getan habe, um einfach dieser Konfrontation aus dem Weg zu gehen, bin ich zwei Stationen später mal ausgestiegen und dann den Rest nochmal, diesen Weg, der jetzt eigentlich total sinnlos war, nochmal zurückzugehen, bin ich einfach dann nochmal zu Fuß gegangen. Und das war es dann auch immer am Abend, wenn ich konnte nur in größeren Städten natürlich feiern gehen, das Ganze, wie, also mein Leben so zelebrieren, wie ich es wollte, ging nur in größeren Städten und immer auf dem Heimweg nach Hause. Ich musste dann mitten in der Stadt aussteigen aus dem Bus und hatte dann noch einen weiten Fußmarsch bis ins Dorf. Und da bin ich dann immer riesengroße Umwege gegangen, einfach nur, damit ich nicht den falschen Menschen auf dem Rückweg zu mir nach Hause begegne, um einfach wirklich sicher anzukommen. Weil man hat doch tatsächlich viele Drohungen bekommen, Beleidigungen, häufig, zweimal ist es in Gewalt tatsächlich ausgegangen. Also das Umfeld dort, wo ich gelebt habe, hat überhaupt nicht zu dem gepasst, quasi, was ich zu Hause hatte. Und war schon recht schwierig. Und ich muss leider auch dazu sagen, für mich war ganz klar, ich werde in dieser kleinen Stadt nicht glücklich. Das ist mir einfach zu viel. Es ist halt ein unangenehmes Gefühl, jeden Tag dieser Hetze quasi, wie ich es gerne sagen, beschreiben würde, ausgesetzt zu sein. Und habe dann ganz klar gesagt, okay, gut, dann bleibt nur für dich eins, ganz klar, wenn du hier nicht glücklich wärst, geh weg. Und das habe ich dann im Endeffekt gemacht und bin damit um einiges glücklicher geworden. Und ich glaube, das allerletzte Mal, dass ich das Wort Schwuchte gehört habe, war tatsächlich die letzte Woche, die ich noch zu Hause gewohnt habe und dann von dort aus direkt nach Berlin gezogen bin. Und seitdem ich hier wohne, natürlich kann das in Berlin auch passieren, aber mir ist es bisher hier noch gar nicht passiert, was sonst für mich tatsächlich ein Alltag war.
Da, wo ich herkomme, das war dann eben schon spießig. Und das Wichtigste war wirklich, dass man eben studiert, um aus diesem Ort rauszukommen, wo man sich eigentlich nicht wohlgefühlt hat. Weil das Leben, muss ich sagen, ging eigentlich dann in Berlin los oder das richtige Leben. Und was man immer noch gemerkt hat, wenn man zum Beispiel mit seinem damaligen Freund dann zu dem nach Hause fuhr, auch ein kleinerer Ort, wurde man als der Arbeitskollege vorgestellt. Oder es wurden dann, wenn man irgendwie beim Frühstück saß, wurden dann plötzlich die Vorhänge zugezogen, dass man von draußen nicht gesehen werden konnte. Das sind alles so Sachen, die man sich hier heute gar nicht mehr vorstellen kann. Aber damals war das normal und man hat das dann auch so ein bisschen hingenommen, beziehungsweise hat den Vorhang wieder aufgezogen, aber ja.
Sonst eigentlich immer, weil ich davor schon ziemlich freundschaftliche Beziehungen mit den Menschen aufgebaut habe, hat das überhaupt keinen Einfluss auf die freundschaftliche Beziehung gehabt, wenn die dann tatsächlich irgendwie im Endeffekt dann rausgefunden haben, dass ich wirklich dann auch de facto schwul bin und dass es einfach nicht nur selbstverständlich ist, weil wenn man ehrlich ist, also man sieht es mir schon an. Ne? Also es ist jetzt nicht unbedingt irgendwas, was halt nicht zu bemerken wäre. Und deswegen wäre das schon für mich persönlich sehr, sehr komisch, wenn ich jemanden schon sehr lange kenne und derjenige dann so, oh, du bist schwul, oh nein, das hätte ich nie im Leben gedacht. Mhm. Ja, ja. Deswegen war das immer eigentlich ziemlich positiv und anscheinend haben einfach die Leute, die mich dann sonst als Freunde nie gehabt haben wollten, hätten mich haben mit mir nie so wirklich so einen engen Kontakt aufgebaut. Ich habe natürlich einen großen Unterschied gemerkt. Ich habe zuerst, in Lettland mein Studium zu Ende gemacht und dann bin ich nach Deutschland gezogen. Riga ist ja so, dass die Luxusstadt für die Schwulen in Lettland so Maximum. Also so besser geht es nicht, aber es ist schon, dass die beste Variante ist und schon ziemlich erbärmlich, wenn man ehrlich ist. Und man darf sich nicht vorstellen, dass man sogar mit in der Innenstadt irgendwie Händchen hält oder mit seinem Partner irgendwie liebevoll umgeht oder irgendwie, dass das jemand irgendwie so anmerkt, weil das könnte schon ziemlich schlimme Folgen haben. Also und dann ist, na, ich muss ja auch noch dazu sagen, also ich bin nach Berlin gezogen und Berlin ist ja auch nicht unbedingt so Durchschnittsdeutschland. Deswegen war für mich dieser Umstieg ja noch enormer, glaube ich, weil Berlin ist ja einfach noch so viel mehr offener und freundlicher und alles Mögliche. Es hat sich sehr, wie soll ich das formulieren? Also ich habe mich dann endlich entspannt gefühlt. Also das kann man so erklären wie, man hätte Angst vor irgendwas, was halt irgendwo in den Büschen steckt oder irgendwie sowas halt so eine man mag jetzt gerade sagen, so eine Anxiety. Und als ich nach Berlin gezogen bin, also das ist dann so langsam so verschwunden. Also das ist dann so immer ruhiger und immer diese Stimme oder diese Furcht ist dann immer weiter tiefer weggegangen. Und ich habe einfach gemerkt, wie viel angenehmer ich als eine Person geworden bin, dass ich einfach viel lockerer alles nehme und halt einfach nur angenehm. Und das war so ein bisschen so, okay, und so fühlen sich alle anderen dann anscheinend jeden Tag. Also das ist doch toll.
Tatsächlich gar nicht. Also es gab vielleicht Situationen, da wäre es für mich und glaube ich angemessener gewesen, sowas zu tun, einfach um halt eben Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, aber ich habe es nie gemacht. Ich glaube, ich habe sogar, wenn man das von mir verlangt hätte, immer noch eine Schippe nochmal draufgelegt, um das stärker zu symbolisieren, dass ich schwul bin, weil ich es einfach nicht eingesehen habe, tatsächlich es zu verstecken. Das ist nicht meine Art, das wollte ich nicht. Das entspricht mir überhaupt nicht.
Genau, so sehe ich das auch. Also ich habe da gar keine negativen Erfahrungen gemacht, weil ich auch eigentlich immer mit der Tür ins Haus falle. Dass wenn, also die ersten Sätze, die ich gemacht habe, waren dann, dass ich mal über mein Schwulsein gesprochen habe, sei es beim Vorstellungsgespräch, sei es in anderen Situationen. Wenn es denn eben eine neue Situation war, um es gleich klarzustellen. Ich kann mich einmal erinnern an einen Urlaub, wo man irgendwie vor dem Raum stand, geschlossene Tür und man wartete darauf, dass man essen konnte. Mit vielen anderen Leuten stand man davor und da wurde eine dumme Bemerkung irgendwie gemacht über Schwule. Und ich weiß noch, dass ich so durch das Leben in Berlin das gar nicht gewohnt war und ich war völlig irritiert. Was muss ich jetzt machen? Wie gehe ich da jetzt mit um? Und es war eben nicht Berlin und da ist einem sowas passiert. Aber ansonsten muss ich sagen, hier in Berlin nicht. Man darf aber eben nicht vergessen, wenn man in kleinen Städte geht oder dass man heutzutage immer noch damit rechnen muss, dass man diskriminiert wird. Grundsätzlich, wenn ich mit einem schwulen Mann zu tun habe, mit Arbeitskollegen oder in anderen Bereichen, muss ich dazu sagen, dass ich mich instinktiv wohler fühle. Was nicht heißt, es ist schwer zu sagen. Also ich würde schon ein bisschen, natürlich sind wir sind gleich, wir sind Menschen, aber für mich persönlich muss ich sagen, freue ich mich immer, wenn auch wenn ich aus meinem Schwulsein kein Geheimnis mache, freue ich mich immer, wenn ich Gleichgesinnte in der Nähe habe, um mich herum habe. Ich fühle mich dann einfach noch wohler.
Also verstellen musste ich mich. Naja, also manchmal finde ich einfach nur, dass es naja, nicht angemessener, aber einfach einfacher ist, wenn man sich für eine ganz kurze Zeit oder für einen Moment sich verstellt, dass man so tut, als ob man nicht schwul wäre, damit es halt nicht zu Eskalationen kommt oder halt irgendwelchen sehr unangenehmen Situationen. Aber eigentlich nicht. Also ich bin generell einfach kein Konfliktmensch, deswegen mag ich nicht irgendwie mit der Stirn nach vorne irgendwie so, da wird gerade über das diskutiert und ich gebe meine 5 Cent dazu und kriege dann ein blaues Auge danach. Deswegen, also ich musste mich natürlich sehr viel mehr verstellen, als ich noch nicht in Deutschland war, weil das war einfach so die Gegebenheiten. Also da musste man irgendwie Halbwahrheiten erzählen über seine Freunde oder Freundeskreis oder so, ne, Partner und so weiter. So. Aber jetzt heutzutage, nee, eigentlich nicht wirklich.
Das war, also wenn ich mal so zurückdenke, jetzt spulen wir mal 17 Jahre zurück, wo ich hier in die Medios-Apotheke, damals noch Berlin-Apotheke, gekommen war, war es bei mir so, dass ich vorher schon in einer HIV-Schwerpunkt-Apotheke lange Jahre gearbeitet habe und schon so ein bisschen geguckt habe, der Bereich HIV, auch auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz, dass ich den nicht verliere. Und auch damals wusste man eben einfach Schwerpunktapotheken in Berlin und hat sich dementsprechend umgeschaut. Aber auch da war es eben, ja, also ich denke auch, wie man eingestellt wurde, es war egal, ob man jetzt schwul ist oder nicht, sondern es ging einfach darum, dass man Interesse hatte, sich mit dem Thema zu beschäftigen und letztendlich den Job gut in diesem Spezialgebiet zu machen.
Also man merkt auf jeden Fall Akzeptanz auf dem Arbeitsplatz, gerade dadurch, dass es nicht als abnorm angesehen wird, sondern ganz klar als Normalität behandelt wird. Und dann bleiben so unangenehme Fragen oder die man vorher immer irgendwo gestellt bekommen hat, die bleiben komplett aus. Es ist ja eigentlich ein ganz normaler Arbeitsplatz, wo man nicht irgendwie aufgrund seiner Sexualität besonders oder halt eben in positiven oder negativen betrachtet, behandelt wird, sondern tatsächlich auf einer Schippe mit allen anderen ist. Und das gibt einem ein sehr angenehmes und auch wohlfühlendes Gefühl, nicht dauerhaft unter Druck zu stehen, ach, ich muss mich jetzt verändern oder ich muss diese und diese Handlung von mir abgewöhnen, damit es nicht für den anderen eventuell quasi tuntig, so wie man es gerne sagt, rüberkommt, sondern man kann es einfach machen und es ist die Norm quasi auf der Arbeit.
Genau. Man wird geschätzt als Mensch.
Genau.
Und das ist es. Und
ja,
also wie gesagt, man kann erzählen, man kann alles erzählen, wenn man es denn möchte, genauso wie auch die anderen eben alles erzählen, wie sie denn möchten aus ihrem Privatleben. Und man muss nicht erwarten, dass es deswegen irgendwie schäle Blicke oder so etwas gibt.
Ja, genau.
Also das macht es aus.
Als ich ganz frisch nach Berlin gezogen bin, hatte ich noch mein Diplom nicht in der Hand. Also ich war noch nicht Apotheker, durfte hier dann keine pharmazeutische Tätigkeit begehen. Habe aber dann so, weißt du, mal gejobbt, dann so. Und dann irgendwann habe ich eine Apotheke gefunden, die eine Aushilfekraft gesucht haben. Dafür bin ich immer noch sehr, sehr dankbar, weil die mir diese Chance gegeben haben, einfach in dieser Welt reinzukommen, um überhaupt zu sehen, wie eine Apotheke überhaupt in Deutschland funktioniert. Und das war eine Apotheke in einem Bezirk, der jetzt nicht unbedingt jetzt für Schwulenfreundlichkeit sich auszeichnen ließ. Aber trotzdem im engen Kontakt mit den Kollegen, also nach so einer Zeit, nach der ich mich so ein bisschen rangetastet habe, wie ist das denn, weil ich bin ja auch in einer Beziehung und dann will ich ja irgendwas erzählen, was ich am Wochenende gemacht habe und dann irgendwas zu erzählen, ich war mit jemandem irgendwo, ist halt ganz doof und man will ja eigentlich nicht irgendwie so Halbwahrheiten erzählen, denn irgendwann habe ich dann gesehen, ja, das ist vollkommen in Ordnung und das war sehr, sehr angenehm. Und als ich dann, leider wurde die Apotheke zugemacht und ich musste mir eine neue Stelle suchen, was eigentlich für mich nicht besser gekommen haben könnte, weil ich meinen jetzigen Job gefunden habe in der Medius-Apotheke, damals noch Berlin-Apotheke. Ganz interessant ist, dass ich die damals Berlin-Apotheke von ein paar Bekannten aus meiner alten Apotheke empfohlen bekommen habe tatsächlich, dass ich mich da vielleicht beworben sollte, weil die ganz toll seien. Habe ich dann auch gemacht. Hatte zwar noch ein paar andere Vorstellungsgespräche, aber dann vor meinem Vorstellungsgespräch, den ich in der Berlin-Apotheke damals hatte, bin ich mit Freunden, wir waren unterwegs am Wochenende, glaube ich, das war so ein Parkfest. Und da hatte die Berlin-Apotheke einen Stand. Und das habe ich irgendwie gesehen, also beim Reingehen, und fand das wow, okay, habe einen Check gemerkt, sehr schön. Also das bedeutet, die sind mit dem Thema vertraut oder halt, die haben keine Berührungsängste, sagen wir mal so. Und das habe ich tatsächlich auch dann später, ich glaube, das war vielleicht so eine Woche später, als ich dann mein Vorstellungsgespräch hatte, habe ich das tatsächlich als einen sehr positiven Punkt erwähnt, wieso ich mich überhaupt beworben habe, weil das mich einfach gewisserweise doch positiv überrascht hat, dass eine Apotheke sich engagiert für die Community. Ja, und dann als ich in damals Berlin-Apotheke, jetzt Medius-Apotheke angefangen habe, wurde mir dann auch netterweise gesagt, dass wir haben mehrere Kollegen, die schwul sind, weil ich wollte das einfach gleich so, naja, nicht loswerden, aber dass halt dieses Thema vom Tisch haben, dass es einfach nur klar ist, dass ich nicht jetzt mich irgendwie verstellen sollte oder das, ich glaube, das kam eher von mir aus selbst, dass ich vielleicht so gedacht habe. Und das war so nett, dass meine jetzige Chefin damals gesagt hat, ja, wir haben einen Kollegen und der ist schon sehr lange verpartnert und die haben so ein Kind. Und das hat mich sehr, sehr tief berührt, würde ich fast sogar sagen, weil das hat so eine liebevolle Nettigkeit einfach nur ausgestrahlt, die in so einer so alltägliche Normalität, so wie, weiß ich nicht, also so familiär, so normal. Und das ist genau das, was halt ab dem Punkt bis jetzt heute immer noch so ist und gewesen ist, dass es immer sehr nett und sehr offen und auch häufig sehr lustig in der Apotheke geht. Also dass wir miteinander einfach menschlich so gut miteinander klarkommen und auch diese Themen sind nicht irgendwelche Themen, die wir einfach nicht anfassen, aber das sind einfach nur Alltagsthemen. So wie bei jemand anderen wäre jetzt das Thema, dass jemand anderer mit seinem heterosexuellen Partner jetzt irgendwas gemacht haben. Also das ist jetzt nicht mal unbedingt jetzt eine Frage an sich, also was für eine Sexualität haben diese Partnerschaften? Und das ist einfach nur so. Manchmal fühlt man sich sogar fast leicht, man fühlt sich ein bisschen peinlich, dass man das sogar vielleicht so ein bisschen erfragt, weil man das nicht so richtig verstanden hat, aber trotzdem halt so, man fühlt sich selbst peinlich, dass man das halt erfragen will, weil, weiß ich nicht, also, diese umgekehrte Seite scheint sogar für uns im Unternehmen so, sogar sehr komisch vorzukommen, dass wir zu dem Gedanken kommen, also natürlich ist das selbstverständlich oder das ist nie so irgendein besonderes Thema. Und ich weiß, dass es nicht unbedingt überall so ist, in allen Branchen ist das bei weitem nicht so und ich vermute auch nicht in allen Apotheken. Und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, dass man das thematisiert, dass es einfach mehr in dem Raum steht, dass es einfach nur, ja, mehr Airtime hat, dass man das mal gehört hat, dass man auch, ja, wir haben schwule Kollegen, ja, die haben Kinder und die sind verheiratet oder verpartnert und so. Also man hat diese Vielfalt an diesen Leuten und Beziehungsformen oder was weiß ich. Also, was wir halt alles Buntes haben.
Ja, als ich damals meine Laufbahn in der Apotheke begann, war es eigentlich so, dass das erste Medikament gegen HIV, das Retrovir, seit einigen Jahren auf dem Markt war. Dass es das gab, aber es gab eben eigentlich nicht viel andere Möglichkeiten, um Menschen zu helfen, die an HIV erkrankt waren oder auch schon längere Zeit das Virus in sich trugen. Und es war auch eine Zeit der großen Verunsicherung. Es herrschte auch bei den Ärzten, bei den Patienten eigentlich keine Einigkeit, wie man sich behandeln sollte, wie man behandelt werden müsste. Und alle waren eigentlich dabei zu lernen. Und in dieser Zeit, ich glaube 1994, eröffnete dann Manfred Schneider die Stammapotheke, die Berlin-Apotheke in der Oranienburger Straße, und hatte natürlich auch mitbekommen, wie vielen Menschen es schlecht ging, die HIV-positiv waren, dass im Grunde auch die Apothekerschaft, die Ärzteschaft in der damaligen Zeit noch viel zu lernen hatte und hat sich dann ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt und in kurzer Zeit aus der Berlin-Apotheke dann auch eine Schwerpunktapotheke gemacht. Sicher war es dann auch so, dass die Ärzte in der Nähe einiges dazu getan haben. Aber es stellte sich dann eben ganz schnell heraus, dass wenn du in die Berlin-Apotheke gegangen bist, dass du dann eben auch die entsprechende Beratung bekommen hattest. Und was auch damals schon wichtig war, dass die Medikamente, die da schon auf dem Markt waren, eben auch für den Patienten zur Verfügung standen und dass man die immer gleich mitnehmen konnte und vor Ort hatte. Natürlich hat man sich ganz viel mit Nebenwirkungen herumgeschlagen. Es war so, dass neben der Therapie eigentlich geglaubt wurde, dass dazu noch eine Handvoll von Vitaminen, Spurenelementen, Eiweißpräparaten, Hormonen, also man musste im Grunde ganz, ganz viel zu seinen Tabletten nehmen, um vermeintlich gesund zu bleiben beziehungsweise zu überleben, weil man damals auch ganz viele Menschen hatte, die schon lange Zeit positiv waren und die auch durch die ersten Medikamente, die zur Verfügung standen, einfach Fettabschmelzung am Körper und im Gesicht hatten, die einer Stigmatisierung ausgesetzt waren. Es war einfach eine Zeit, wo die Beratung, die fundierte Beratung in der Apotheke sehr wichtig war, weil es einfach gar nicht so viele Apotheken in Berlin gab, die sich mit dem Thema beschäftigten, aber es eben ganz, ganz viele Menschen gab, die auf diesem Gebiet Hilfe brauchten. Und dann war es so, dass Manfred Schneider seine zweite Apotheke erwarb in der Warschauer Straße, damals auch eine Apotheke, die einen HIV-Schwerpunktarzt oder mehrere in der Nähe hatte. Und so ging das eigentlich weiter. Dann war die nächste Apotheke die Apotheke am Hackischen Markt. Dann kam die Apotheke an der Luisenstraße dazu, also die natürlich auch ganz andere Fachgebiete hatte. Oder heute die Apotheke in Pankow, die auch noch dabei ist. Aber wichtig war eben immer, dass dieser Schwerpunkt, ja, HIV war eigentlich der erste große Schwerpunkt der Berlin-Apotheke beziehungsweise der Medias-Apotheke, der sich bis heute wie ein roter Faden durchzieht und der einfach seine Bedeutung gerade in einer Weltstadt in Berlin mit vielen, vielen, vielen schwulen Menschen seine Bedeutung nicht verloren hat. Im Gegenteil, wichtiger denn je in meinen Augen. Und ja, also nach wie vor geht es eben darum, hier beraten zu können, auf dem neuesten Stand zu sein und einfach den Menschen zu helfen. Und ich denke, man merkt einfach, dass uns das Thema am Herzen liegt und ja, wir eben einfach auch den Zuspruch von den Patienten haben und dass das eben einfach ja, ein gutes Arbeiten noch ist.
Einer der Themen, die wir in der Apotheke auch als Schwerpunkt haben, ist ja HIV. Und leider muss ich auch sagen, ich habe das jetzt persönlich erlebt, dass man im Freundeskreis doch mehrere gehabt hat, die in der Zeit, in der ich jetzt in Berlin wohne, jemand HIV-positiv geworden ist. Und also das ist halt nicht so ein Thema wie, ja, da irgendwo, irgendjemand, aber das ist dann halt ziemlich nah. Und deswegen hat man sich damit, glaube ich, ein bisschen mehr auseinandergesetzt, damit man auch vielleicht auf Fragen, die zum Beispiel von diesen Freunden aufkommen, für mich als Apotheker, weil ne, die meisten wissen ja, wo man arbeitet, wo seine Freunde arbeiten, dann ich auch fachgerecht antworten kann, dass ich nicht irgendwie stottere oder nicht wirklich weiß, was ich da erzählen soll. Und das kann man tatsächlich wirklich wie ein Vorteil schon nennen, dass man einfach auf die Thematiken einfach ein bisschen sensibler ist oder halt mehr achtet oder halt, ja, mehr im Fokus hat vielleicht. Es war schon gewisserweise ein Beweggrund, mich mehr in dem HIV-Bereich in meiner Apotheke zu beteiligen, dass ich einfach im Freundeskreis Leute hatte, die oder habe, die auch HIV-positiv sind. Ich merke auch tatsächlich, dass bei denen hat es sich mit der Zeit so ein bisschen auch verändert, wie die damit umgehen. Die gehen immer mehr, immer offener und offener damit um. Ich weiß nicht, ob das durch bessere Beratungen kommt, ob das vielleicht, also will ich mir jetzt nicht auf die Schulter klopfen oder so, aber vielleicht auch dadurch, dass ich mich da mehr dafür interessiert habe oder halt mehr in diesem Bereich unterwegs bin, dass ich da vielleicht bessere Infos denen geben kann oder halt irgendwie eine professionellere Unterstützung.
Es ist doch noch sehr ein großes Tabuthema tatsächlich. Also ich kenne natürlich einige, die etwas offener darüber reden, die halt es auch schon länger haben. Aber an für sich ist es sonst ein Tabuthema. Man sieht auch immer wieder oder man liest auch immer wieder darüber, dass die Leute sehr verschwiegen damit umgehen. Also dass sie nicht großartig drüber reden wollen, weil es halt einfach gesellschaftlich stark stigmatisiert ist. Und wenn es mal medial aufgefasst wird, wird es in vielen Fällen auch falsch aufgegriffen tatsächlich und manchmal auch ganz falsch dargestellt, was natürlich zu Verunsicherung der Patienten führt. Das steht auf jeden Fall nicht außer Frage. Das ist ganz klar.
Ich würde auch sagen, HIV wird immer noch stark stigmatisiert. Und ich denke, selbst in einer Großstadt wie Berlin, wo es normal ist, dass HIV der Alltag ist, kannst du nicht jedem raten, kundzutun, dass du positiv bist, sondern ich denke, die Menschen müssen sich das sehr gut überlegen, wem sie es erzählen. Ich denke auch, die Situation am Arbeitsplatz, auch hier ist es leider immer noch so, dass wenn du nicht gerade in einer Nische bist, wo jetzt vielleicht sehr viele schwule Menschen aufeinandertreffen oder und dort deinen Arbeitsplatz hast, denke ich, sollte man es sich sehr gut überlegen. Und ja, es ist eben einfach so immer noch die Unwissenheit bei vielen, die sie dann zurückschrecken lässt, wenn sie mit dem Thema konfrontiert werden. Und da ist immer noch ganz, ganz viel zu tun. Und auch in der Zukunft, auch jetzt, wenn wir das gerade sehen, in Zeiten von Corona, wie AIDS-Hilfen und andere Institutionen hier zu kämpfen haben, denke ich, muss hier auch in Zukunft immer noch ganz viel getan werden.
Ja, die Aufklärung ist auch, die Aufklärung, die fehlt tatsächlich. Es ist, man trifft wirklich Leute noch heutzutage, auch hier in Berlin, wie du auch gesagt hast, es ist eine Weltstadt, trifft man Leute, die denken, okay, HIV könnte ich noch kriegen, wenn ich mit einer Person aus dem Glas trinke. Also das habe ich schon so häufig gehört. Und ich weiß noch, gerade weil es bei jungen Menschen wichtig ist, dass sie darüber aufgeklärt werden, weil viel, also HIV ist eine Infektion, die holen sich viele ab 18 bis 25. Ja. Und die kriegen manchmal, es gab da einen Serienvorfall, eine ganz beliebte Serie bei den Teenies, wo dann jemand dargestellt worden ist mit HIV. Der hatte das vielleicht in der Serie, also historisch gesehen in der Serie, 2 Jahre und ist sofort dran gestorben. Was für uns natürlich ein bisschen als Fachwissender, wir wissen ganz genau, okay, das stimmt nicht, das ist nicht möglich. Ja. Aber denen wird es so vermittelt und dann total falsch vermittelt. Und somit werden diese Berührungsängste immer wieder größer und die Stigmatisierung sinkt nicht, sondern sie steigt dadurch ganz einfach. Durch falsche Informationen und nicht genaue Aufklärung. Außerhalb der Community ist es, glaube ich, den Leuten gar nicht bekannt, welche Schutzmaßnahmen man heutzutage hat. Ne? Ja, also, dass man sicher ist, also man kann niemanden infizieren, wenn man unter der Nachweisgrenze ist bei erfolgreicher Therapie. Und auch die Leute in der Community wissen, okay, ich kann mir die PEP, die PrEP holen. Das ist eine Tablette, die nehme ich und kann mich somit vor HIV schützen. Ja. Da ist nicht mehr so wie früher nur noch das Kondom die Option, sondern es gibt mehrere Optionen. Und für die Leute, also für Leute, die nicht in der Community sind oder nicht in diesem Gebiet arbeiten oder irgendwie in ihrer Freizeit damit großartig thematisieren, für die ist das alles ungenau. Die wissen davon nichts, die haben noch nie was davon gehört und denken quasi immer noch so, wie es vor 20, 30 Jahren publiziert worden ist, quasi als Schwulenseuche in einigen Medien, dass es wirklich heute noch so einen Bestand hat.
Ja. Das ist ganz schlimm. Und wie gesagt, ich denke immer, die PrEP ist einfach bahnbrechend, dass sie eben auch für jeden zugänglich ist, weil ich denke einfach, dieser angstfreie Sex, den du dann hast, dass das ja, das ist eine grandiose Sache und man merkt ja auch, wie die PrEP frequentiert wird, wie die Ärzte sie verschreiben.
Auf die Thematik allgemein aufmerksam machen tatsächlich, auf die Aufklärung dahinter aufmerksam machen, das ist quasi etwas, was, naja, was ich nicht nur in der Apotheke, sondern in der Freizeit sehe, bei Freunden und so, wenn da mal Fragen kommen. Oder wenn man Gespräche miteinander hat und die haben gerade dieses Thema bei sich, dann merkt man ja doch ganz häufig schon, dass es da irgendwie so Ungenauigkeiten gibt und dass man dann die einfach wirklich nochmal aufklärt, was das angeht.
Ich denke, was wir in der Apotheke leisten können, ist im Grunde ja die Normalität, die diese Erkrankung hat, dass wir die eben einfach auch leben und vermitteln und ja vorurteilsfrei damit umgehen und ja den Menschen, den Patienten wertschätzen, der dort steht und ja, wir sind für ihn da, wir rufen zurück, wenn Fragen sind. Wir haben ja in der Medias Apotheke beziehungsweise vorher in der Berlin Apotheke, wir haben immer eine Hotline gehabt, wenn Fragen sind. Die Kunden wissen, wie sie uns erreichen und ja, wir sind letztendlich für sie da und versuchen uns auf diesem Gebiet fortzubilden und die richtigen Antworten zu geben.